Mittelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der zweite Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt». Erste Hälfte 26 mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Peter Rothenbühler, Journalistenlegende, der über die aktuelle Situation etwas zu erzählen hat. Dann der Daniel Cohn-Bendit, der ist bekannt worden als Danny Le Rouge im Mai 68 in Paris. Und der Domenico Blass, Hauptautor von vielen Late-Night-Shows im Schweizer Fernsehen. Und neuerdings Romanautor mit dem Buch «Freier Fall». Mein erster Gast in dieser Sendung ist der Peter Rothenbühler, bekannt sowohl in der Deutschschweiz wie in der Westschweiz als Journalist. Im April von diesem Jahr hat der Ringeboss Mark Walder düstere Prognosen gestellt für die Lokalzeitungen. Peter, aus deiner Sicht, was haltest du von dieser Prognose?
Er versteht offenbar von den Regionalzeitungen nichts.
Was heisst, er versteht nichts? Er hält nichts davon. Also es wird keine Tagesanzeiger mehr geben. Es gibt keine Schweiz am Wochenende mehr mit einer Million Leser und so weiter.
Ringier ist mit allen Versuchen, in die Regionalzeitungen zu gehen, furchtbar abgeschifft. Und darum studieren sie das Problem auch nicht mehr. Regionalzeitungen, Lokalzeitungen sind die Zeitungen, die am meisten Zukunft haben, weil die kannst du nicht auf online, die liest niemand auf online. Die sind Überlebenswerkzeuge für eine Region oder für eine Stadt oder für ein Dorf. Und darum werden bei mir im Valle du Joux, wo ich jetzt lebe, da gibt es eine Zeitung, die heisst «Feuille David de la Valle du Joux». Jeder liest die. Und zwar gedruckt. Und die können eine neue Druckerei kaufen, weil es so gut geht.
Aber der Mark Walden hat das Gegenteil. Nur der, der im digitalen Umfeld überlebt, kann überleben.
Das ist völlig falsch. Er hat wirklich einen Fokus auf das Digitale, weil er mit seinen Marktplätzen sich im digitalen Bereich
aufhält. Aber das hat nichts mit Journalismus zu tun.
Nein. Normalerweise haben Verleger immer über die Funktion des Journalismus geredet. Über die wichtige gesellschaftliche Bedeutung des Journalismus. Und das Wächterfunktion hat und so weiter. Kein Wort von der Qualität.
Was heisst das für dich?
Das heisst, dass sich quasi das Ringier-Haus oder die Ringier-Familie vom Journalismus verabschiedet.
Sie haben ja immer wieder betont in letzter Zeit, die Gewinne kommen eben nicht vom Journalismus, sondern nur von diesen Transaktionsportalen.
Genau. Und Sie sind nicht bereit, das quer zu finanzieren, der Journalismus.
Indem man den Zeitungen ja die kleinen Anzeigen weggenommen hat, sind die immer mehr eigentlich ausgehungert worden. Und jetzt hat das Gefühl, jetzt lässt man die dann fallen. Aber auch eine Schweizer Illustrierte beispielsweise oder eine Glückspost würde so verschwinden, nach dieser These.
Schau, die Schweizer Illustrierte ist schon mehrmals tot gemeldet worden. Und es liegt eben an kreativen Köpfen, solche Blätter vorwärts zu treiben, zu erneuern, völlig zu erneuern und wieder in den Markt hineinzubringen und die Leser zu begeistern. Aber es gibt zwei Pressehäuser, die noch vom Journalismus reden und von Qualität im Journalismus. Das ist tatsächlich die NZZ und das ist Aargauer Tagblatt mit der Familie Wanner. Und die
sind eben schwach auch im Online, haben das irgendwie verpasst, auch wenn Watson so ein Spaßzügler war und das gar nicht anbringt.
Aber Watson bringt Gewinn.
Ja, aber wahrscheinlich überschaubar. Generell, eben im Online mit Informations- und Nachrichtenportal, kann man dort die Gewinne holen, die es braucht, um so ein Unternehmen weiterzuführen?
Nein, eben nicht. Das hat der Mark Walder richtig gesehen. Online kann man die Verluste, die man jetzt in den nächsten Jahren gemacht hat, nicht kompensieren. Weil die Leute sind nicht bereit, online zu zahlen. Und online wird sofort abgesogen von den Amerikanern und von weiss nicht was.
Aber man hat ja versucht mit so Zahlschranken, also Blick Plus, hat, glaube ich, gar nicht funktioniert. Das geht bei einer Qualitätszeitung wie der New York Times. Dort haben es Millionen von solchen Abonnenten. Aber dass die Leute, die ja da irgendwie angefixt wurden, sind mit gratis Informationen im Netz, dass man die dazu bringt, wegen ein paar Geschichtli, die sonst ja irgendwie auch kommen, die nicht so wahnsinnig Kontinuität von hoher Qualität bieten, dass man dort bereit ist zu zahlen, das scheint nicht zu funktionieren.
Nein.
Oder wie erlebst du das?
Verleger sind völlig dumm gewesen. Wenn ein Beck seine Brötchen während zwei Jahren gratis gibt, kannst du nicht im dritten Jahr verlangen, dass sie zahlen dafür. Und Verleger haben das Zeug alles gratis ins Netz gestellt, weil sie keine Ahnung hatten davon, was da passieren wird. Sie haben gehofft, dass die ganze Werbung ins Online geht. Und Das ist eben nicht der Fall. Also die ganze Prestige-Werbung von den Luxusprodukten, die braucht immer noch Zeitschriften, die gehen nicht online. Die ganzen Stellenanzeigen, zum Beispiel von der Uhrenindustrie, von den Luxusuhren, die gehen nicht online, die gehen in Lokalblätter. Und jeder macht sein Rad grösser als der andere, damit er die Leute bekommt. Also das ist, was der Marc über die Regionalzeitungen verzapft hat, ist unsinnig.
Aber er hat gesagt, er hat ja Zahlen zum Vorweisen, Printwerbemarkt seit 2010, also seit 26, 25 Jahren, von 3 Milliarden Franken auf 650 Millionen Franken. Also ja. Nur noch ein Fünftel, ja. Also minus 78%, also verheerend. Vier Fünftel ist weggefallen. Und der digitale Werbemarkt, der ist mal gekommen. Aber der wächst auch nicht mehr. Also, ja. Das ist dann nicht irgendwie ja. Der Ort, wo man es wieder aufholen kann.
Die Schweiz war ja ein sehr reiches Zeitungsland. Es hat viel zu viele Zeitungen gehabt. Sogar im Welschland hat es 14 Titel gehabt. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wie Frankreich oder Italien, da gibt es nur ganz wenige Titel. Aber die leben gut und die leben, weil sie von Milliardären finanziert werden.
Und die haben wir nicht in der Schweiz. Keine Milliardäre, die interessiert sind, zu finanzieren, ja, in der Schweiz.
Das ist schade. Und die Milliardäre in Frankreich, die Le Monde finanzieren, mit einem Redaktionsstatut, wo sie nicht reinreden dürfen.
Also nicht nur rechte Milliardäre.
Nein, linke Millionäre, ja, in Frankreich und rechte. Mhm. Und in Italien genau gleich.
Also und die gibt es nicht. Bei uns ist das nur noch Geschäftsmodell. Ja. Man redet nur vom Geschäftsmodell, ja, nicht mehr vom Inhalt.
Ja, weil die Milliardäre in Frankreich, die wollen einen politischen Einfluss haben. Die wissen, dass Zeitungen wichtig sind für das politische Leben, für Demokratie. Und man kann nicht immer von Demokratie schwafeln und dann einfach die Zeitungslandschaft kaputt gehen. Und da müssten viel mehr Leute aufstehen und sagen, wir machen etwas für die Zeitungen, dass sie weiterleben. Und die Verleger selber, ich meine, wie die fetatistisch umgehen mit dem Untergang von ihrer Zeitung, das ist grauenhaft. Also, sowohl bei Ringe wie beim Tagesanzeigen.
Also du hast ja vor allem Tamedia kritisiert, wie sie umgegangen sind in der Westschweiz, ja, also wie sie dort gewütet haben, ja, das Gefühl gehabt, überhaupt kein Einfühlungsvermögen. Aber eben, wie lange glaubst du, gibt es noch einen gedruckten Blick und einen gedruckten Tagesanzeigen, nachdem es 20 Minuten schon eigentlich voll auf online gegangen ist?
Also der Blick, der wird es noch lange geben, weil der ist sehr gut gemacht. Es ist eben auch eine Qualitätsfrage.
Ist er gut gemacht?
Er ist sehr gut gemacht.
Aber wieso ist denn die Auflage so brutal?
Ja, aber nicht unter einem neuen Chefredakteur.
Ja gut. Aber es hat so viele andere gegeben vorher.
Ja.
Was ist denn vorher gewesen?
Aber der Rolf Gavalli macht einen sehr guten Blick.
Okay.
Und der Reza Raffi macht einen sehr guten Sonntagsbericht. Und das sind jetzt die zwei Chefredaktoren, die endlich aus dem Haus rausgewachsen sind und nicht irgendwie implantiert worden sind, aus Deutschland importiert und so weiter. Und die machen einen sehr guten Job. Und der Blick ist spannend. Und er ist spannend aufgedruckt. Und Zeitungen sind immer, schon als ich ein Kind war, von älteren Leuten gelesen worden. Nicht von 20, 30-Jährigen.
Ja, aber gut, das hat sich natürlich massiv verschärft und so. Aber jetzt eben ein Tagesanzeiger oder Schweiz am Wochenende als druckte Produkt. Wie lange siehst du da? Siehst du da ein Ende in den nächsten 5 oder 10 Jahren?
Solange sie ihren Job gut machen, werden sie noch gedruckt rauskommen. Der Tagesanzeiger ist für mich zu wenig eine Lokalzeitung, die ich zum Überleben in Zürich brauche. Die sind sich viel zu stark im Ausland der Wirtschaft und den sozialen Themen, die weltweit gleich sind, widmen. Ich brauche, für das Überleben in einer Stadt, brauche ich eine starke Lokalzeitung. Und der Tagi ist heute zu wenig aufs Lokale fokussiert.
Also die NZZ, muss man sagen, wo ja eigentlich eben so die grosse
Zeitung,
die machen mittlerweile im Lokalen die besseren Geschichten.
Ja. Also
die brisanteren Geschichten, ja, findet man dort. Aber die NZZ ist auch irgendwie ein bisschen eingehegt in der Schweiz und hat versucht, jetzt mit Deutschland gross dort den Markt auszuweiten. Zahlen, konkrete Zahlen, wie das unter dem Strich aussieht, kennt man nicht und weiss man nicht, auch nach vielen Jahren nicht. Was hast du Gefühl, ist das die richtige Strategie für eine NZZ?
Dass sie sich auf das Lokale konzentrieren.
Nein, aber dass sie auch jetzt in Deutschland gross auftreten und dort sich
verbreiten. Die NZZ hat gemerkt, dass es in Deutschland ein Einheitsbrei gibt und dass es eine Alternative braucht. Und die NZZ ist sehr beliebt in Deutschland. Dort machen sie auch viel Abo.
Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob du das auch vernommen hast, die nächste grosse Entlassungswelle bei der Tamedia im Herbst, die steht an, und zwar massiv. Dass das, was man jetzt erlebt hat, die x-te Entlassungsrunde, überhaupt nicht die letzte war, sondern der grosse Kaderadatsch kommt erst noch.
Von dem habe ich nichts gehört, aber das ist gut möglich. Ich meine, die Verlage, die sich jetzt auf ihre Marktplätze verlassen, wo sie zusammen mit anderen Playern haben, die verdienen dort so viel, dass sie eigentlich das Zeitungsgeschäft am liebsten würden aufgeben. Aber sie täuschen sich natürlich, weil die Zeitungstitel, das sind Marken, die im Bewusstsein der Leute bleiben, und mit diesen Marken kann man etwas machen bei den Leuten. Wenn dort Amerikaner kommen und den ganzen Marktplatz-Sumpf von der Schweiz aufsaugen, dann haben sie dort auch nicht mehr die grossen Millionen.
Also gut, man hat jetzt eben gedacht, online muss man sich zusammentun, man hat eine eigene Firma gemacht, Swiss Marketplace ist an die Börse gegangen, 3,5 Milliarden oder so ist dann eine Börsenkapitalisierung gewesen, wo vor allem getragen wurde von Tamedia, Ringier und Mobiliar und so. Und was ist passiert? Der Aktienkurs ist zum Teil innerhalb von kurzer Zeit fast auf die Hälfte runtergefallen, jetzt von 46 ist der Ausgangspunkt, jetzt auf 29, aber immer noch massiv. Warum? Weil man schaut ja an der Börse auf die Zukunft. Ja. Und offenbar sieht man da im Zusammenhang mit dem, was KI immer mehr will bringen für die traditionellen, sage ich jetzt schon, Transaktionen, Online-Portal, wie wir sie alle kennen, nicht die grosse Zukunft. Auch das ist offenbar etwas, das nicht lange verhebt. Und bei Ringier hat man das offenbar gecheckt, hat einen grösseren Teil von diesen Aktien sofort verhökert, Cash gemacht. Beim Tagesanzeiger hat man es anders eingeschätzt, hat alle Aktien behalten und sitzt dort auf diesen Verlust eigentlich.
Ja, genau. Und am Schluss werden gute Zeitungstitel, regionale Zeitungstitel mit sehr guten Journalisten werden überleben. Und die werden je länger, je mehr gefragt. Sie werden vielleicht zu Luxusprodukten. Heute ist vieles zum Luxusprodukt geworden. Aber wenn ein NZZ künftig ein bisschen mehr kostet, das...
Die kostet immer mehr. Ja, die kostet ja heute wirklich happig, ohne dass sie viel verloren haben.
Eben, und das tut die NZZ-Leser nicht abschrecken. Mm. Die NZZ ist immer von erwachsenen Leuten, die gutes Einkommen haben, gelesen worden. Mm. Und dann ist das gleich, die wollen eine gute Zeitung.
Also, hör mal, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 50, 60 Jahre, ich glaube, wir haben gemeinsam die besten Zeiten von der Schweizer Medien, vom Schweizer Journalismus erlebt. Und wenn man zurückschaut, wird man schon ein bisschen nostalgisch, oder?
Ja, also ich sage auch immer, wir haben die beste Zeit erlebt. Da hat es Geld gehabt, es hat gute Titel gehabt, wir haben etwas können machen können. Kreativität war gefragt und es hat in der Direktionsetage Journalisten gehabt, die Kreative gefördert haben. Aber ich bin nicht so pessimistisch, was die Zukunft anbelangt. Das ist ja der Witz. Heute verschieben viel zu viele junge Journalisten nur Wege. Also es ist ein Rangierbahnhof, wo sie einfach Meldungen von Agenturen oder von anderen Zeitungen nehmen und neue Titel und neue Chapeau drauf und dann geht das
raus. Ja, weil sie müssen so viel abliefern, oder? Und dann auf verschiedenen Medien gleich.
Journalismus ist rausgehen, Neues schaffen.
Aber da sind zum Teil die Ressourcen nicht mehr da. Und was meinst du jetzt KI, oder? Hast du da jetzt eigene Erfahrung schon, was KI kann leisten und was eventuell KI für Veränderungen im Journalismus anbieten. Weil die Verlagshäuser, die reden nur noch von KI.
Ja, ja. KI ist ein sehr gutes Instrument, zum Beispiel zum Übersetzen. Also die Weltwoche wird ja jetzt auf Französisch, kommt die auch raus, online, und das ist alles KI übersetzt. Und am Anfang haben sie mir gesagt, schau, wir lassen das von KI übersetzen, du musst das noch redigieren. Die ganze Nummer. Und dann ist die erste gekommen, habe ich das alles gelesen und dann habe ich angerufen und gesagt, da muss man gar nichts redigieren, das ist so gut übersetzt.
Aber heute geht doch das viel weiter. Heute kannst du einfach irgendwie ein paar Stichwörter reingeben und dann schreiben sie dir einen Artikel.
Ja, aber die sind nichts wert.
Ja, das stimmt also nicht.
Das ist alles nur zusammengeklautes Material.
Ja, das ist ja sowieso... Darum,
das ist die Zukunft. Ich bin so froh, dass der echte Journalist, der rausgeht, der mit jemandem redet und eine Reportage schreibt, der wird nie durch KI ersetzt werden können. Es kann kein KI-Roboter an das Krankenbett von einem schwer verletzten Jungen von Grand Montana gehen und dem sein Leben beschreiben. Gut, das wird nie möglich sein.
Gut, aber einer geht dort hin und 20 andere kopieren es nachher in der KI.
Das ist der grosse Skandal, dass jetzt viele Titel darunter auch Watson, darunter auch Blick. Alles, was in den Regionalzeitungen kommt, sofort ausbüten und dann als Originalmeldung selber rauslassen. Und gegen das muss man kämpfen. Da hat jetzt auch das Magazin «Schweizer Journalistin» hat eine Titelgeschichte darüber, über den Klau geschrieben. Und den Klau muss man stoppen. Da muss auch Politik eingreifen. Politik muss auch gegen Klau durch die grossen amerikanischen Amazon und so, Google und so, muss Politik eingreifen. Und das machen sie in anderen Ländern. In der Schweiz sind wir einfach sehr, sehr naiv. Wir glauben an die alten Geschäftsmodelle, die sind vorbei, das stimmt.
Aber jetzt muss man doch auch noch schauen, jetzt haben wir gerade die grosse Diskussion gehabt über die SRG, die 200-Franken-Initiative. Die SRG ist davor gekommen, die SRG hat das Geld. Ja. Aber was ist mit den privaten Medien eben, wo die Werbung zu 4/5 schon jetzt weg ist und vielleicht der Rest auch noch weg? Oder eben so Radiosender, die keine Gebühren haben, die auch allein von Werbung leben müssen. Da kümmert sich, glaube ich, niemand drum. Müsste man sich da nicht auch dem jetzt mal ein bisschen zuwenden?
Ich bin überzeugt, dass künftig die öffentliche Hand, aber auch die Reichen, die Mäzene, die sich immer sehr stolz sind, wenn sie etwas Kulturelles fördern, dass die müssen in Sack greifen, um freie Medien zu unterstützen. Und das passiert in jedem anderen Land.
Glaubst du, dass das in der Schweiz passiert?
Ich bin da sehr pessimistisch. Die Familie Reinhardt, die früher die ganze welsche Kultur unterstützt hat und finanziert hat bis zum Rilke, die gibt es nicht mehr.
Und auch Filmindustrie und so weiter. Also, es ist ein bisschen ein durchzogenes Bild, das wir hier bekommen haben, wie die Zukunft ist. Es gibt uns noch, es gibt auch noch Medien wie Radio 1, die Journalismus machen.
Das gibt es hoffentlich noch lange.
Eben, da kämpfe ich ja darum, aber ich sage, das wird nicht einfacher. Ja. Danke dir vielmals, Peter. Rothenbühler, was ist der letzte Titel?
Ist der Anfang vom Köln-Konzert von Keith Jarrett. Das ist einer von meinen Lieblingen.
Es war mir eine grosse Ehre, den Daniel Cohn-Bendit bei mir zu Gast zu haben. Und bei allen Gästen habe ich natürlich bei ihm die erste Frage wie folgt gestellt. Dani, wer bist du?
Ich bin Daniel Cohn-Bendit. Ich bin der französischste Deutsche und der deutscheste Franzose.
Okay, und vom Typ her, wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin ein berufs- und leidenschaftlicher Optimist.
Immer gewesen?
Immer gewesen und ich sage, es wird alles gut gehen. Das heißt, das Szenario ist klar, Trump wird die Midterm verlieren, Netanyahu wird die nächste Wahl im Oktober verlieren Und den Rassemblement National wird die Wahlen in Frankreich nicht gewinnen.
Du sagst es, wir leben in einer Scheißzeit.
Wir leben einerseits in einer Scheißzeit, aber es wird nicht beschissen bleiben.
Mhm.
Also ich kann nicht mehr hören, dass Medien, auch Menschen, wir alle, wir sind fasziniert vom Schlimmsten. Wir glauben immer, das Schlimmste wird das Wahrscheinlichste sein. Und das ist nicht immer der Fall. Das beste Beispiel war ja die Abwahl von Orban. Und das hat sich schon lange angedeutet, aber die Medien haben immer gesagt, nein, und man muss aufpassen, und er hat dies und jenes. Nein, es war eine klare Niederlage. Und so glaube ich, dass auch wenn die Zeiten schlecht sind, gibt es immer eine Möglichkeit, da rauszukommen.
Wir sind selbe Generation. Du bist 2 Monate älter als ich. Wir sind beide Kinder von jüdischer Herkunft. Meine Eltern sind in der Schweiz geboren und haben den Krieg hier auch überlebt. Und ich bin direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden. Du jetzt 81 geworden. Deine Geschichte ist eine ganz andere. Erzähl.
Ja, das stimmt. Naja, mein Vater war Rechtsanwalt, linker Rechtsanwalt in Deutschland, hat Linke verteidigt, war mit der Roten Hilfe zusammen und 33 nach dem Reichstagsbrand hat er einen Tipp bekommen von einem Nazi, der ihn mochte, den er schon länger kennt. Er sagt, Erich, du musst gehen, sonst wirst du verhaftet. Und dann ist er mit meiner Mutter nach Paris und ist ausgewandert und hat dann den Krieg überlebt, also meine Eltern überlebt in Frankreich. Meine Eltern waren befreundet mit Hannah Arendt, die haben dann eine Gruppe gehabt in Paris. Und das war ein ganz schwierige Zeit. Mein Bruder ist 1936 geboren.
Also noch vor dem Krieg?
Vor dem Krieg.
Als Franzose
wurde erklärt. Das heißt, in Frankreich ist es jus soli, wenn du in Frankreich geboren bist oder in einem französischen Flugzeug, dann kannst du innerhalb von 6 Monaten dein Kind als Franzose anmelden. Das haben meine Eltern mit meinem Bruder 1936 gemacht. Ich bin 1945 geboren, gezeugt nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Und meine Eltern wollten aufgrund der Erfahrung in Frankreich im Krieg eigentlich nicht in Frankreich bleiben. Meine Mutter wäre am liebsten nach Israel gegangen. Mein Vater wollte nicht nach Israel, vielleicht Amerika und so weiter. Schlussendlich haben sie mich nicht in Frankreich angemeldet. So war ich dann von Geburt an Staatenloser.
Also eben, du bezeichnest dich als Vaterlandslosen. Erinnerungen eines Vaterlandslosen ist deine Biografie. Und da habe ich sehr viel über dich gelernt. Du warst ja der rote Danny, Danny Le Rouge während 68, der großen Mai-Revolution in Frankreich, die beinahe zum Umsturz des ganzen Regimes geführt hat. Und du schreibst in diesem Buch, das war rein zufällig. Du hast wenig gewusst, wenig gelesen, aber konntest gut reden.
Naja, zufällig war, dass ich dann zu einer Ikone dieser Zeit wurde. Und das wurde ich durch meine Fähigkeit, das muss man schon sagen, im richtigen Momente Dinge auszusprechen, die Leute, die mit mir waren, dachten. Aber in dem Moment, wo ich es aussprach, dann fühlten, ja genau, das ist es. Und meine offene Art, mit Leuten zu sprechen, zu streiten, haben mich dann zu der Sonne von Mann 68 gemacht. Dann kam dieses berühmte Foto, wo ich gegenüber einem Polizist steht. Und das steht für das Faszinierende an der Revolte von 68. Wir wollten ein anderes Leben, ein besseres Leben. Und dieses Anderssein habe ich verkörpert.
Also du warst ein Anarchist, wolltest oder träumtest von der permanenten Revolution. Als Sprecher der Studenten, bist du froh, dass es nicht zu dieser permanenten Revolution gekommen ist?
Naja, ich wollte, permanente Revolution ist ein bisschen falsch, ja, das waren die Trotzkisten. Also ich wollte eine permanente Veränderung. Mein Traum war die Generalisierung der Selbstverwaltung. Also überall sollte sich die arbeitende Bevölkerung in den Schulen, in den Stadtteilen eine Selbstverwaltung, die Überwindung der in Anführungsstrichen bürgerlichen Demokratie durch eine radikale Demokratie.
Hätte das je klappen können im Nachhinein?
Nein, natürlich hätte es nicht klappen können. Entscheidend war in dieser Zeit, ich war also kapitalismuskritisch, aber auch radikaler Antikommunist.
Und weshalb? Weil ich habe auch da die Bücher von Köstler gelesen, du hast andere Bücher gelesen.
Nein, ich habe Köstler, die sollen Finner sind, dann wir haben alle Mannes Sperber gelesen, Eine Träne im Ozean. Aber das hat mir mein Bruder. Mein Bruder ist durch die ganze Mühle des kommunistischen Wahnsinns geworden. Und jeweils, wenn er ausgetreten ist irgendwo, das habe ich mal geistig mitgemacht als kleinerer Bruder. Und ich war dann meine erste Demonstration. Die ich gemacht habe, war an der Hand meines Bruders 1956, um zu protestieren gegen den Einmarsch der russischen Panzer in Budapest. Ja, und deswegen war ich auch eine spannende, ich war kein Maoist, ich war kein Trotzkist und so weiter. Und diese Mischung war einzigartig.
Heute bezeichnest du dich als Libertärer, Liberale. Das klingt nach einem Rechten. Also das ist ziemlich ein Gegensatz zu deiner Haltung von ganz früher, oder?
Das klingt vielleicht in deinem Hirn als ein Recht.
Erklär mir, was ist ein Libertärer, Liberale?
Politisch, die Entwicklung ist, dass ich meine, die liberale Demokratie, das heißt die parlamentarische Demokratie, die gilt es zu schützen und zu verteidigen. Ich bin ein Libertärer, weil ich gesellschaftspolitisch libertär. Ich bin für das Recht des Freitods. Ich entscheide über mein Leben. Ich bin dafür, dass Menschen über ihre sexuelle Orientierung so entscheiden, wie sie wollen. Sie heiraten oder nicht heiraten. Ich finde, dass in der Gesellschaft die Lebensformen, die man hat, ob kollektiv oder individuell, das ist den Menschen freigestellt. Ich bin für die Stärkung der Autonomie des Individuums, der sich dann vergemeinschaftet, um eine Gesellschaft zu strukturieren und zu gestalten.
Also du gingst dann nach Deutschland, du wurdest ausgewiesen aus Frankreich, warst in Frankfurt bei den Grünen, ganz am Anfang der Grünen-Bewegung, warst mit Joschka Fischer, dein enger Buddy, er wurde Außenminister. Hättest du dir auch so ein Amt zugetraut wie Joschka?
Zugetraut wahrscheinlich, aber ich wollte es nicht.
Ah ja?
Das ist ja was anderes. Also Joschka Fischer ist ein Machtmensch. Und wir brauchen Machtmensch. Wir brauchen Menschen, die Macht wollen. Ich erkläre das im Buch. Ich will keine Macht, ich will Einfluss.
Ja, aber wer Macht hat, hat auch Einfluss.
Ja und nein. Es gibt gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Und zum Beispiel hatte ich in Deutschland, in Frankreich, um ein Beispiel zu nennen, in Deutschland war ich der erste Dezernent, also auf Stadtebene, für multikulturelle Angelegenheit, das heißt für Einwanderung. Ich habe Einfluss gehabt in die Debatte über Einwanderung, wie gestaltet man Einwanderung. Ich habe in Deutschland Einfluss gehabt in der Debatte über Bosnien, wie schützt man die Bosnien? Die Überwindung eines falsch verstandenen Pazifismus und so weiter. Und Joschka, um die Macht zu haben, musst du Kompromisse machen mit deiner eigenen Moral. Und das am Ende, also ich springe...
Hat er das gemacht?
Ja, natürlich hat er das gemacht.
Also er hat mir gesagt, er hat beispielsweise mit Schröder dann die Regierung geführt, aber er hat Schröder nicht vertraut, aber er musste natürlich mit ihm durch dick und dünn.
Also zum Beispiel, als Schröder seine große Reformen gemacht hat.
2006, also wie hieß das? Agenda 2010.
2010 oder 2020, weiß ich nicht mehr. Ja, irgendwo. So ein Schwachsinn. Ja, und da hätten die Grünen gleichzeitig nicht nur diese Agenda, das heißt die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, sondern gleichzeitig den Mindestlohn einführen müssen als Gegengewicht. Und das wollte Schröder nicht und die Grünen haben sich nicht getraut. Und das meine ich mit Kompromiss, ja. Das heißt, sie haben...
Aber das ist doch das Leben, das ist doch die Politik. Man muss doch Kompromisse machen.
Finde ich ja auch. Aber jeder ist nicht gemacht, um Minister zu sein.
Okay.
Ja, ich gebe ein anderes Beispiel in dem Buch. Jahrzehnte später schlägt mir Macron vor, Minister zu werden.
Unglaublich. Umweltminister, oder?
Umweltminister.
In Frankreich.
Hätte ich machen können. Ja, ich hätte gute Berater gehabt. Ein Minister ist so gut wie seine Berater.
Mhm.
Ja,
das, okay.
Ja, aber dann hätte ich die ganze, zum Beispiel, Flüchtlingspolitik von Macron mittragen müssen.
Und er hat ja die Schiffe zum Teil zurückgewiesen mit
genau.
Flüchtlingen. Und das hättest du nicht machen können.
Nein, ich hätte zwei Möglichkeiten. Der Journalist hat mir gesagt, Kun Bendit, Dani, wie ist das mit der Flüchtling, da mit den Schiffen, bist du einverstanden? Entweder sage ich ja. Ich bin einfach, ja, der ist wie alle anderen. Sobald er einen Sessel hat, nimmt er alles zurück, was er mal gedacht hat. Oder ich hätte Nein gesagt, da hat der Macron gesagt, da kannst du nicht in meiner Regierung sein. Also bin ich gar nicht erst reingegangen. Aber ich finde, ich bewundere Machtmenschen. Ich sage, es soll die geben, Aber es soll nicht nur in der Welt Machtmenschen geben. Es soll Menschen geben, die in der Gesellschaft versuchen, gesellschaftliche Tendenz zu verändern oder zu fördern.
Du warst dann 20 Jahre im Europäischen Parlament als Abgeordneter der Grünen. Also Parlamentarier, war das eine gute Lebenszeit für dich, eine Lebenszeit gut investiert?
Faszinierend, ja. Faszinierend, toll. Also, wobei ich auch da eine Eigenart. Ich bin zweimal in Frankreich gewählt worden und zweimal in Deutschland, ja. Das heißt.
Wer hat das sonst hingekriegt?
Niemand, ja. Also, das Europäische Parlament ist faszinierend, klar. Man kann jetzt aufzählen, was alles nicht klappt, weil dies und jenes, überbürokratisch, bla, 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 alles richtig. Aber es ist trotzdem etwas faszinierend. Man ist mit 27, 28, die Engländer sind raus, Abgeordneten aus 27 Ländern, auch in den Fraktionen, die man, und man muss unheimlich lernen über die Empfindlichkeiten, die Ideen, die in anderen Ländern entstanden sind. Und das muss man zusammenführen. Das Europäische Parlament ist die ideale Institution, um zu lernen, Kompromisse zu machen.
Also, aber das war nicht nur in Frankreich der Fall, dass du aufgetreten bist, oder Deutschland, sondern auch in der Schweiz. Du warst während beinahe 10 Jahre Leiter des Literaturclubs der Schweiz.
Leiter, ich war Moderator. Moderator.
Reden wir zum Schluss dieser Sendung über die aktuelle Situation. Eben vor kurzem diese Wahl in Ungarn. Wie wichtig ist die für die Welt?
Das ist wichtig, weil das zeigt, diese illiberale Demokratie kann überwunden werden und wurde überwunden. Es ist ja ganz toll. Die ganze Welt, einschließlich aller Linken, freuen sich, dass ein Rechter gewählt wurde. Magyar ist ein liberaler Demokrat, Rechter. Und das ist das Entscheidende im Moment. Die entscheidende Auseinandersetzung ist zwischen liberaler Demokratie und illiberaler Demokratie. Meloni hat ihren Referendum verloren. Erster Schlag gegen die illiberale Demokratie. Orban hat verloren. Nächster Schlag wird gegen illiberale Demokratie, weil er die Demokratie abschaffen will, ist Netanyahu mit allen seinen Gesetzen. Und dann ist Trump dran. Er wird die Midterm verlieren. Das heißt, entscheidend ist dieses Szenario jetzt. Wir können die illiberale Demokratie überwinden und die liberale Demokratie, die traditionelle Demokratie stabilisieren. Aber dann fängt es erst an. Dann müssen wir neu diskutieren, wie gestalten wir, wie solidarisch, ökologisch, nachhaltig gestalten wir die liberale Demokratie.
Was ist deiner Meinung nach der entscheidende Punkt gewesen bei dieser Wahl in Ungarn, wo Magyar eine Zweidrittelsmehrheit bekommen hat? War entscheidend die Korruption oder die Unterwanderung der Demokratie? Das ist eine Frage, die sich dann auch für Amerika stellt.
Beides.
Aber was war entscheidend?
Nein, beides. Kannst du nicht sagen. Das war eine Stimmung. Das Entscheidende waren die Jugend. Das waren die jungen Menschen, die gesagt haben, wir wollen in dieser Atmosphäre dieser kontrollierenden, korruptiven Regierung wollen wir nicht mehr leben. Und die haben die Wahlbeteiligung so nach oben geschrieben und die haben sich alle gegen Orban, die haben sich nicht für Magyar, weil meistens wussten, sie waren da, der Mann, diese Art, Politik zu machen, das muss aufhören. Wir wollen wieder frei atmen.
Aber das heißt eben, die Mobilisierung ist wichtig. Eben die hohe Wahlbeteiligung hast du erwähnt. In Amerika, da gibt es diese No-Kings-Demonstration alle paar Monate. Aber so etwas, wie du erlebt hast, 68, alle auf der Straße, das gibt es nicht.
Wart mal ab. Also ich glaube, in Amerika ist ja so, dass Amerika hat immer anders funktioniert. Es gab immer große Demonstrationen, 68, Martin Luther King. Und dann entwickelt sich langsam die Gesellschaft. Was heute passiert in Amerika ist, dass die Basis von Trump und MAGA, die fällt auseinander. Und also der Iran-Krieg ist nicht nachvollziehbar, so wie er geführt wurde. Und er hat keine Begründung. Dass Netanyahu Trump überzeugen konnte im man muss den Artikel von der New York Times lesen, ja, unwahrscheinlich. In 5 Tagen ist es vorbei. Ja, all diesen Unsinn.
Trump wollte einfach diesen Krieg und er wollte in die Geschichte eingehen, ja, als derjenige, der die Mullahs gestürzt hat.
Und jetzt verhandelt er, dass die Straße von Hormuz so wird wie vor dem Krieg. Also, es ist doch Irrsinn.
Es ist ein Rückschritt.
Es ist ein Irrsinn, was da passiert, ja. Wie kann ein vernünftiger, er ist nicht vernünftig, ist ein bisschen irre. Wie kann ein amerikanischer Präsident sich so mit dem Papst auseinandersetzen? Das hat doch keine Logik. Seine ganzen Katholiken, auch die verstehen das nicht.
Weil er der einzige Amerikaner von Weltgeltung sein möchte und es nicht akzeptieren kann, dass es noch einen zweiten gibt, der in Rom sitzt.
Und das kommt nicht mehr an.
Du hast das letzten Titel, hast du gewünscht, Je ne regrette rien von Edith Piaf. Ist das wirklich deine Sicht deines Lebens? Je ne regrette rien.
Absolut.
Wirklich?
Absolut.
Da gibt es nichts, wo du sagst, oh mein Gott, da habe ich die falsche Abzweigung genommen.
Doch, aber das ist so. No risk, no fun. Ja?
Und Risk hast du weiß Gott genommen.
Ja, eben. Und da schreibt man Unsinn, habe ich auch geschrieben. Da denkt man Unsinn. Aber ich bin nicht nostalgisch und ich will nicht tilgen. Was hättest du besser machen können? Nein, so wie ich war, war ich auch so, dass ich auch diese Fehler gemacht habe.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Domenico Blass ist der erfolgreiche und kreative Ideengeber im Hintergrund von sehr vielen lustigen Sendungen im Schweizer Fernsehen. Von ihm wollte ich wissen, was er als junger Mann gemacht hat.
Schabernack. Ja, ich bin dann zu dir arbeiten.
Wir kennen uns. Ja, ich muss sagen, der Domenico, der ist mir aufgefallen als junger Schnösel, muss ich sagen. Hochtalentiert, gute Ausstrahlung und so. Und ich habe dich dann zum jüngsten Chefredakteur von der Schweizer Medienszene ernannt. Erzähl mal.
Genau, ja, das ist. Ja, für mich ist das lässig gewesen, genau wie es halt lässig ist, jetzt da zu sein. Das ist ein bisschen ein Bubentraum, dass du mich fragst, wer bist du, obwohl du es ja weißt.
ich will ja wissen, wie es du siehst.
Ja, absolut. Darum habe ich mir als einer von den wenigen Gästen das auch voran überlegt.
Ich habe es halt auch ein bisschen hölzig getönt, ja.
Ich bin ein Praktiker, ich bin kein Theoretiker, darum bin ich nach dem Gymi, eine Woche nach dem Gymi, in einer Werbeagentur, habe jetzt Texte gelernt und bin von meinem Mindset her immer noch ein Werber. Also ich verkaufe Sachen möglichst lustig. Und dann ja, habe ich einen Walter Bretscher, der dort mal Chefredakteur war, das ist vom Bonus. Von dem,
Bonus war das Monatsmagazin, das ich herausgegeben habe oder gestartet habe, das am Tagesanzeiger beigelegt worden ist. Ein sogenanntes Zeitgeist-Magazin, wie es damals mal geheißen hat, so im Stil von Wiener und Tempo. Alles ist verschwunden aus dieser Kategorie eigentlich.
Leider, ja. Und ich habe dann dem Walter Bretscher Text umgeschrieben, weil er für unsere Werbeagentur als Freelancer geschafft hat. Und der hat das so gut gefunden, was ich ihm umgeschrieben habe, dass er mich dir vorgeschlagen hat. Und dann bin ich zu dir in ja, Konnerstrasse 58. Und so nervös war wie heute. Und hat gedacht, leck, der Roger Schawinski. Wirklich, Idol meiner Jugend, Pizza Gruppero und alles, habe ich mega cool gefunden. Und dann ja, hast du mich angestellt und ich habe dir, glaube ich, du sagen.
Ja, ja, das haben alle. Ich habe du erfunden, ja, eigentlich. Absolut. Ich habe ja mal eine Kampagne gemacht, sag doch du noch bei der Tat und so. Aber da hast du unglaublich wirklich tolle Leistungen gezeigt und hast etwas ganz Spezielles gemacht, nämlich das Zürich Slängikon. Genau. Muss man vielleicht noch darüber kurz reden, weil das gibt es noch ein zweites Mal. Was war die Idee gewesen, das Mal?
Ja, uns ist aufgefallen, dass es viele Slang-Ausdrücke gibt, lustige, neue auch, seit dem Fritz Herdi, der das auch schon mal gesammelt hat. Und wir haben dann angefangen, Zürich-Slang-Ausdrücke zu sammeln. Das Mal noch ja, eben im Print, weiss man ja gar nicht mehr, was das ist. Und dann mussten die Leute ihre Ausdrücke auf Papier schreiben und in ein Kuvert tun und frankieren, weiss man heute auch nicht mehr, wie das geht. Und wir haben dann die publiziert. Und das hat total eingeschlagen. Und aus dem hat es eine mehrteilige Serie gegeben und am Schluss ein Büchli, ein kleines Büchli. Und das mag mich noch erinnern, Morel Füssli haben sie mir gesagt, oder uns gesagt, es sei ihnen nie mehr passiert, seit dem Günter Wallraff, dass wir ihnen ein Büchli dermassen aus den Händen gerissen haben.
Also ein riesen Hixi. Du hast dann das nochmal gemacht vor einigen Jahren und so.
Ja.
Was war anders gewesen? Auch von der Sprache her?
Die grösste Änderung ist eigentlich das Gendern. Ich habe das ganze Zürichslängikon durchgegendert, weil ich das richtig finde. Das ist sicher die grösste, oder ja, das ist die zweitgrösste Änderung. Und die andere ist natürlich, dass ganz viele Ausdrücke aus den 50er, 60er Jahren einfach heute nicht mehr gehen, weil sie sind sexistisch, sie sind rassistisch. Und da finde ich, gibt es eine gewisse Schmerztoleranz, ist okay, aber irgendwie ist einfach too much. Und das geht nicht.
Also, du bist dann bei uns gewesen. Wir haben ziemlich provokative Titelgeschichten gemacht. Unter anderem eine über den damaligen Fernsehdirektor Peter Schellenberg und haben ihn als TV-Abfahrt dargestellt, was ihn total erzürnt hat. Und kurz darauf aber hast du dich dann vorgestellt beim Schweizer Fernsehen, bei ihm, oder?
Ja, ja, nein. Der Jürg Wildberger, dort mal Chef vom Zauber, hat mich geholt. Also effektiv, ich habe mich ihm aufgedrängt und er hat das lustig gefunden. Und dann am ersten Tag, als ich im Fernsehen war, hat es geheissen, du musst zum Schellenberg. Und ich bin verschrocken, immer noch leicht autoritätsgläubig, trotz Schawinski-Schule. Und der Wildberger hat sich kaputt gelacht, er hat das lustig gefunden. Und dann habe ich zum Schellenberg ins Büro und der hat mir Kappe gewaschen und hat gesagt, es gibt drei Leute, die nicht mehr hier arbeiten dürfen. Kunstpause, sie gehören nicht dazu.
Wer okay. sind die drei gewesen?
Ja, sicher du.
Mit absoluter Sicherheit.
Ja, Nein, Bro, bist du gewesen? Sicher der Dani Ambiel auch. Der dritte, also er hat natürlich den Namen nicht gesagt, einfach cool. Ich nicht. Und dann hat er gesagt, was ich für ein Pfeife bin. Und dass eigentlich nur der Niklaus Meyerberg selig können gute Porträts schreiben. Und der hat gut geschrieben, finde cool. Ich auch.
Und hat dich dann aber reingelassen?
Absolut. Nachher hat er gesagt, er wollte mir das einfach ins Gesicht sagen, weil wir begegnen uns. Und nachher hat er mich immer gekannt. Vorteil. Und das war kein Thema mehr. Ich habe das recht cool gefunden. Er hat einfach das Gerbschen müssen machen. Völlig okay.
Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du mehr der Mann bist, der liefert und nicht abliefert vorne dran?
Ja, ich weiss nicht genau, wann der Moment war. Ich habe früher gemerkt, eben am Familientisch, dass Humor gut ankommt. Mit Humor hat man sich immer können, auch aus schwierigen Situationen rausschnurren. Mit einem Lacher ist dann ein Fehltritt schnell vergessen gewesen. Und das habe ich dann perfektioniert. Und ja, ich habe, glaube Reden gehalten, immer wieder, im privaten Kontext. Und dort gemerkt, wenn es läuft, ist es das Schönste der Welt, wenn die Leute über dich lachen. Wenn es nicht läuft, stirbst. Und das habe ich irgendwie nicht wollen. Schon gar nicht auf einer beruflichen Basis. Ja. Da durch die Schweiz touren und keine Sau lacht. Also, das stelle ich mir ganz schwierig vor. Und
also, hast du angefangen, so Drehbücher schreiben, für Sitcoms beispielsweise. Hast du, glaube ich, einen Schreibkurs gemacht beim Charles Lewinsky, der ja hatte, fast eine Familie. Hast du gesagt, ich mache Nachfolge von fast eine Familie. Ist dann fast rausgekommen, aber nicht ganz, oder?
Nein. Das ist Fake News. Natürlich.
Wieso?
Ja, nicht also Nachfolge natürlich nicht. So erfolgreich wie das ist nichts mehr gewesen. Ich habe eine geschrieben.
Ich weiss, eben.
Ja, aber nicht so erfolgreich.
Ja, genau.
Nein,
das hat es nie mehr gegeben.
Nein, ich bin immer wieder Charles Lewinsky, aber nicht so erfolgreich.
Gut, und dann hast du dann ein Musical geschrieben. so Schmalz-Titel wie Io Senza Te mit Peter Sue und Mark. Ja. Was ist denn eigentlich so deine Affinität zum Schlager? Oder hast du da überhaupt keine Schmerzgrenze?
Doch, ich habe nicht. Das sind ja Fragen.
Ja.
Das ist gut. Nein, ich habe natürlich eine Schmerzgrenze. Ich habe die Musik nicht möglich. Also Peter Reber auch
hast
gesagt.
Du gesagt? Nein.
Ja, sicher.
Was?
Ja.
Du hast dich getraut? Ja. Ich habe das Gefühl, du bist everybody's darling. Du tust allen immer ein gutes Gefühl geben. Ja. Und du bist zum Peter Reber gegangen und hast gesagt, die Musik ist Schrott.
So nicht. Nein, das finde ich ja nicht. Aber ich habe gesagt, in meiner Jugend habe ich Rolling Stones gehört und ich weiß auch nicht, Bruce Springsteen und so Zeugs. Und sicher nicht Peter Sommark. Wirklich sicher nicht. Und,
aber
und der Regisseur war zum Glück ein Fan von Peter Sommark. Ja. Er war dann der Good Cop und ich Backup. Und tatsächlich für mich eine neue Rolle. Aber es ist noch lustig eigentlich.
Gut. Also dann hast du natürlich auch Drehbücher geschrieben oder mitgeschrieben für Film, für den Victor Jacobo. Ernstfall in Havanna war ein Erfolg. Die Nachfolgefilme waren dann nicht mehr so grosse Erfolge.
Nein, gar nicht.
Oder? Mhm. Was ist denn dort schief gelaufen?
Ja, wir haben einfach dort das Gefühl gehabt, jetzt wissen wir, wie es geht, aber alle haben das Gefühl gehabt, der Sabine Post-Regisseur, der Victor und der sowieso und ich und dann ja, haben wir alle in verschiedene Richtungen gearbeitet und das ist der Film
haben
ist
euch völlig erkannt, dann haben ja, der hat einen Film gemacht über irgendwie Betrug mit
ein Agent. Ja, der Victor als Agent, das ist ja
also gut.
Das schon Fantasie.
Also gut. Und dann hast du dich immer wieder müssen neu erfinden und bist ja dann zum Schweizer Fernsehen gekommen, hast eine Stelle angenommen, bist also Spassbeamter geworden zu 50%. Wie lange hat das gedauert?
Meine Spassbeamte?
Ja.
Ich bin zuerst Freelance-Spassbeamter gewesen, das war super gewesen. Das ist ewig gegangen. Eben Jacobo Müller 9 Jahre, nachher Late Update vom Elsner und gleichzeitig ganz viele Shows, Swiss Awards, Sports Awards und so. Ich weiß nicht, das ist 20 Jahre oder so.
Aber irgendwann haben sie gesagt, du bist aus.
You're fired, heißt ja. Ja, absolut. Aber das ist erst, ich bin dann nachher nach Jacobo Müller als Comedy-Chef zum Radio, SRF 3, also eine wunderschöne Zeit gefunden. Mhm. 6 Jahre bin ich unglaublich dankbar für das. Und dann haben sie mich entlassen. Die
ja. Und was haben sie gesagt?
Es ist ein bisschen Pfeife. Nein.
Du bist der Beste, aber man hat leider keinen Stutz mehr.
Ja, so in dieser Liga. Sie haben gesagt, wir müssen jemanden entlassen von diesen 3 Comedy-Autoren vom SRF 3. Und bei dir machen wir uns am wenigsten Sorgen.
Aha.
Okay,
ist das
danke.
Ein schauriges Kompliment? Aber
ja,
du bist ein Vater,
55, Vater von 3 Kindern. Von 3 erwachsenen Kindern, die nicht dann am günstigsten sind, wenn sie klein sind, sondern dann, wenn sie älter werden.
Wie war das gewesen? Also,
ja, sie sind dort schon relativ selbstständig und jetzt total. Also von dem her, nein, das ist, finanziell ist es nicht so schlimm gewesen. Ich bin mir ja gewöhnt gewesen, Freelancer zu sein und selber für mich zu schauen, mir ist das eher unangenehm gewesen, angestellt zu sein. Von dem her ist es okay gewesen, aber es hat mich emotional dann wirklich durchgenudelt, weil erstens willst du nicht entlassen werden, Punkt 1, ist demütigend. Zweitens habe ich die Leute wahnsinnig gerne gehabt und die nicht mehr gesehen. Und ich habe mich dort wohl gefühlt, ich bin ein Gruppenmensch.
Eben, aber als Schreiber ist man ja immer eigentlich einsam, oder?
Ja.
Und als Gruppenmensch ist man eigentlich im falschen Film.
So aber du bist ja, falsche Jobwahl.
Genau. Also, aber du bist ja vor allem im Dunstkreis von Victor Jacobo und dann auch Mike Müller gewesen. Welcher von diesen beiden ist eigentlich kritikunfähiger?
Du setzt es voraus, dass beide kritikunfähig sind.
Jetzt macht er einen langen Lacher, so um sich zu überlegen, eine diplomatische Antwort,
so
oder?
So ist es. Nein, da muss ich bin ehrlich und muss sagen, beide sind ausgesprochen kritikfähig. Also mindestens, sie hören sich an. Ob sie es dann machen, ist eine andere Frage. Oft habe ich gegen 2 geredet, dann habe ich natürlich keine Chance. Aber nein, die sind sehr kritikfähig.
Aber du bist der, der sagt, jetzt auch wieder beim Stefan Büsser, oder, wo du jetzt schaffst, jetzt bist du dort nicht mehr Headwriter, sondern wie heisst er? Jetzt haben sie einen neuen Titel
gefunden. Das, wo du bist? Das, wo du bist vom Radio 1?
Nein, du bist ja Senior Advisor.
Ja, so
ich
ist
bin
es.
Doch nicht Senior Advisor. Spinnen die jetzt ein Senior Advisor?
Ja, das habe ich zuerst auch gesagt. Der Büsser hat lange gesucht nach einem Titel für mich, weil er schon 2 Headwriters hat. Das sind schon viele. Also kein Dritter. Und dann hat er gesagt, Senior Advisor. Und dann habe ich gesagt, ja, auch so ein bisschen spinnst du, das heisst Senior, ich will nicht ein Senior sein, auch wenn ich einer bin. Und mittlerweile finde ich das recht präzise, weil ich bin so
ein bisschen... Das heisst, was ist deine Rolle? Die anderen müssen Gags liefern und du sagst yes, no,
ja,
no,
ein
no.
Yeah.
Also
ja.
Jetzt bist du in dieser Rolle, die da irgendwie sagt, das machen wir, oder nicht?
Ja, immer wieder. Und oft bin ich halt der, der sagt, das machen wir nicht. Also ich kann es ja nicht entscheiden, das macht der Büssi. Aber ich tue es zuerst da.
Wie oft sind der gleichen Meinung?
Ja, oft.
Aber du sagst ja, man will jetzt auch von Politikern in Bern ernst genommen werden.
Ja.
Ist es das Ziel von einer Late Night? Give me a break, also wirklich.
Ja, das ist sie. Also mein Ziel, das habe ich toll gefunden bei Jakob Müller, dass die Politiker gerne gekommen sind, weil sie den Viktor als Gesprächspartner ernst genommen haben. Das war beim Büssi am Anfang nicht so gewesen. Und das machen sie jetzt. Und das ist eine Leistung. Also in dem Sinn ernst genommen werden, heisst, wir sind politische Agenda, das ist jetzt ein grosses Wort, aber wir werden wahrgenommen als politische Sendung. Und das hat viel mit dem Büssi im Einsatz zu tun. Das finde ich schon cool, doch.
Du hast ja mal gesagt, früher träumte ich davon, in Hollywood Fuß zu fassen, bist aber noch bis ins Leutschenbach gekommen.
Bösartig.
Nein, und hast jetzt entschieden, jetzt muss ich mal etwas Ernsthaftes machen.
Ja.
Eben der Unterhaltungsfuzzi, der zeigt, dass er etwas anderes kann. Der Roman finde ich also eines der absolut schwierigsten und höchsten Genres. Also wenn man denkt, also Martin Sutter hat auch als Werbetexter angefangen und ist auch immer dann lang von der Kritik nicht ganz ernst genommen. Heute muss ich noch erwähnen, der Charles Lewinsky, der ja fast eine Familie gemacht hat, der immer noch beklagt, dass man nicht ganz ernst nimmt als Romancier, obwohl er zum Teil hervorragende Romane geschrieben hat. Und wie steht es jetzt bei dir?
Das ist mir komplett egal, weißt, ob mich die Leute ernst nehmen oder nicht, das ist mir wirklich egal. Ich kann eine Geschichte erzählen, die mich fasziniert hat, die mir in den Sinn kam. Ich muss das als Roman schreiben, wenn ich die Geschichte erzählen will. Und das habe ich wählen, dann habe ich sie meiner Frau erzählt, auf einem langen Spaziergang. Und sie haben am Schluss gefragt, soll ich das machen? Und dann hat sie gesagt, ja, super. Und dann, ja.
Eben, und das hast du also gemacht, also etwas sehr Ernsthaftes. Auf 456 luftigen Seiten, also kann man einen fast totschlagen mit dem Buch. Man oder so dick ist es geworden.
Was? Türstopper brauchen.
Genau, gut, das ist ein Statement und so. Du hast 4 Jahre lang daran gearbeitet, also natürlich nicht nur immer dran, aber immerhin. Ist es schwierig, sie im Verlag zu finden?
Ja, aber noch viel schwieriger ist es, das zu schreiben, den Willen zu haben, das Durchhaltevermögen, 4 Jahre etwas dran zu bleiben, wo du eigentlich weisst, das interessiert eigentlich niemand.
Wieso?
Ja, nein, ich wollte mal etwas anderes machen. Ja, ich wollte mal schreiben. Das habe ich schon lässig gefunden, dass ich der Kunde bin am Schluss.
Dass du der Kunde bist?
Ja.
Was?
Ja, ich bin
also,
der das beurteilt.
Ja, dann hättest du es ja gar nicht in der Schublade lassen.
Ja, das hat auch so ausgesehen, wie es so rauskommt. Aber der Prozess war toll.
Und du hast dich getraut, immerhin. Aber jetzt müssen wir mal erzählen, was es geht.
Es geht um 20-Jährige, die Basejumping macht im Lutherbrunnental und mit ihrem Wingsuit abstürzt, weil sie einen kleinen Fehler macht. Und sie ist querschnittgelähmt. Und nachher kommen natürlich ihre Eltern, die gerade in einer Ehekrise sind, an das Spitalbett. Und dann geht es darum, wie gehen die Eltern mit dieser Querschnittlähmung um, mit dem Schicksalsschlag und wie geht die 20-Jährige selber damit um. Und das habe ich recherchiert, intensiv, und habe das wahnsinnig spannend
gemacht. Also, wenn man jetzt sich so das gehört, in der Zusammenfassung, hat man das Gefühl, wenig Handlung, oder?
Ja.
Weniger gibt es fast nicht. Also, wenn sie dann plötzlich den Finger kann bewegen kann, wird das also ein totales Highlight.
Das muss ein riesiges Ding sein.
Ja,
das
und so. Aber die Figur, also die Hauptfigur, kann sich nicht bewegen und immer ein bisschen mehr und so. Aber ein Plot haben, wo so wenig eingebaut ist, was passieren kann, ist also schon noch speziell.
Ja, aber auf der Beziehungsebene rebelt es. Also, die es gelesen haben, die sagen, es sei spannend. Und man will wissen, wie es weitergeht. Also
das sind nette Leute.
Ja.
Danke dir vielmals, Domenico. Das ist erfreulich. Der Domenico ist einfach eine angenehme Person, oder?
Das freut mich zu hören.
Ja.
Du bist auch eine angenehme Person.
In all diesen Jahren, ich habe einfach das Gefühl gehabt, als ich dich gesehen und gespürt habe und erlebt habe, aus dem wird etwas.
Ja, das ist okay. Ja,
sehr gut. Letzter Titel.
Dann machen wir den Code von Nemo, wo mich die Performance am ESC, ich bin kein ESC-Fan, aber die Performance hat mich weggehauen. Ich habe gefunden, unglaublich, was der macht.
Nächste Woche in meiner Sendung der David Scherer, der bekannteste Werber von der Schweiz. Der Jean-Martin Büttner, ein renommierter Journalist, der 4 Finger von seiner Hand verloren hat. Und ein Suchtcoach, Michel Sutter.
Welcome to the show, let everybody know. And I'm playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Oh, oh,
me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped, like, whoa! Let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. Between the O's and ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and ones. That's where I found my kingdom come. My heart beats like a drum.
Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.